natürlich auch gleichzeitig eine Struktur, die tatsächlich aktiviert ist, die Auflösung eben auch von Familienkulturen, Strukturen, damit heißt es eine smarte Mobilität. Es gibt eine Menge Dinge, die sich verändern, es gibt Dinge, die sich innerlich erkennbar darstellen und viele Dinge sind fiktiv. Das, was ich hier vorbereitet habe, ist eine Veränderung der Sprachform. Jetzt will ich Ihnen ein Beispiel eines Raumes, Knuddelsfee, zeigen, wie eben Sprache sich verändert. Da glaube ich, dass einige Dinge sehr vertraut sind, aber man muss es bewusst machen, was das eigentlich bedeutet, insbesondere im Kontrast zu der klassischen, traditionellen Alltagskultur, der Buchkultur, die von der Idee her strukturell aufgebaut ist und sequenzielle Logik hat. Das heißt, ein Buch, ein Text wird vom Prinzip her so gelesen, dass man eben eine systemische Struktur hat zwischen Anfang, Mitte und Ende und damit auch Bedingtheiten schafft der Erzählgeschichte, dass ein Kontext sozusagen linear erzählt wird, im Wesentlichen auf jeden Fall. Und wenn Sie hier einen Chat verfolgen, werden Sie feststellen, dass dann 3, 4 Erzählstränge parallel laufen. Damit entsteht eine Delinearität. Wenn ein Erwachsener zum Beispiel jetzt in so einen Chat reingeht, wird er dann automatisch versuchen, entsprechend seiner Sozialisation, seiner Sprachkultur dort zu agieren. Das bedeutet zum Beispiel, er nimmt an einem Chat teil, wenn er ihm folgen kann, was er in der Regel nicht kann. Meistens scheint er schon vorher aus, weil er das gar nicht für sich verstehen kann, 4 Gespräche gleichzeitig. Das hat er zwar geschafft, dabei vertieft er sich. Und was macht ein Erwachsener? Er geht zurück und macht den Fehler korrekt. Also wir sind alle möglich, die im Raum sind, dass ein Erwachsener in einem Chat ist und kriegen ihn raus. Das heißt, in der Kultur der Jugendlichen entsteht Inklusion, Exklusion. Das heißt, eine Abgrenzung und eine der Formen, sich abzugrenzen über Erwachsene und einen Raum der Identität zu finden, ist auch Sprache. Die Sprache wird zum selektiven Element der Veränderung. Sprache wird auch dargestellt über Symbole, über Zeichen und wird insbesondere auch über Akronyme zum Ausdruck gegeben. Da will ich hier eine andere Selbstdarstellung, eine 12-jährige Mädchen zeigen, das jetzt präsentiert ist im Bereich Schüler-VZ. Ma-Äpfel, Sabina, Kuhbär. Das hat nichts mit der klassischen Form von Sprache zu tun. Tame voll Träume hier. Wir wissen dich. Das entsteht eigentlich etwas wie dadaistische Struktur der Auseinandersetzung mit Buchstaben, die dann von den Kindern gut verstanden wird, aber von Externen gar nicht nachgezogen wird. Das heißt, es spaltet sich sozusagen damit eine Welt der Anhaltung von Wirklichkeit, dass Kinder und Jugendliche sich entwickeln und in den Auseinandersetzungen der Denkform über eben diese dadaistische Form zunehmend identifizieren und die Sprache der Erwachsenen, die Sprache der Schule, der Bildung vor allem, ein Raum ist, der im Prinzip kontra oder eben anders sich gestaltet und damit wie eine Fremdsprache wirkt. Und damit verändert sich natürlich auch die Art und Weise eben der Aneignung von Wirklichkeit, wie ich schon angedeutet habe. Ein weiteres Beispiel. Ein Jugendlicher, der jetzt typisch im Netz zu Hause ist und mit solchen Netzwerken zu tun hat oder überhaupt im Netz sich befindet, wird irgendwann mit einer Tech-Wolke konfrontiert. Die Tech-Wolke ist eine andere Logik als die eines Inhaltsverzeichnisses. Zugleich ist es aber auch eine Verweistechnik. In der Tech-Wolke ist die Subjektivität entscheidend. Das heißt, ich gebe einen Tag, eine Bezeichnung zu einem bestimmten Objekt, einem Bild, einem Text, einem Musikstück, einer Webseite und die gibt sozusagen eine assoziative Zuordnung zu dem, was ich jeweils zu dem Einzelnen empfunden habe. Die Verweislogik von Google ist eine mathematische Erfindung eines Formels. Die Verweislogik der Web 2.0-Kultur ist eine der Assoziationen. Und die Größe des jeweiligen Buchstabens steht nicht mit inhaltlichen Aspekten im Kontext, sondern mit der Häufigkeit des Klickens. Damit wird sozusagen die Individualität, die Subjektivität stärker hervorgehoben. Und wenn jetzt sozusagen so ein Jugendlicher morgens in die Schule kommt, wird er konfrontiert mit Abschnitt 1, Kapitel, Unterkapitel, Thema, vorher Einleitung, 3 Teile möglicherweise am Schluss. Das ist eine völlig andere Logik. Das heißt, es entwickelt sich momentan in der Situation, dass Sprache und Denkkultur sich voneinander unterscheidet, dass das, was Schule vermittelt oder womit die Schule sich versteht, die Identität von Sprache selbst, in der Alltagskultur, in der Lebenskultur von Kindern und Jugendlichen sozusagen sich ein Abbild oder eine konträre Struktur darstellt. Was ich Ihnen nicht zeige, aber was Sie sich vorstellen können, wenn ich Ihnen jetzt die Zeiten sagen würde, wie oft ein Kind in der Schule in den Stunden sich beschäftigt mit eben der sequentiellen Logik, mit wie vielen Stunden es sich beschäftigt mit der assoziativen Logik, dann ist sehr klar, dass natürlich der Alltag heute sehr, sehr stark geprägt ist, eben genau von dieser assoziativen Denkenform, Denkenwahrnehmungsform. Twitter wäre ein anderes Beispiel. Sie haben 140 Seiten, um irgendeinen Text zu tippen, eine Botschaft darzustellen. Es ist so, dass ich einen Tweet rausschicke und dann kann jemand mich abonnieren, kann sozusagen Follower werden von mir und dann kann er meinen Tweets lesen. Ruckzuck innerhalb von ein paar Tagen, wenn man eben dann in Twitter sich dann eingeloggt hat, hat man 40, 60, 80 Freunde. Oder Personen, die Follower sind, oder ich folge ihnen auch aus Höflichkeit, weil man sich geschmeichelt oder auch genötigt fühlt, das gegenseitig reziprok zu machen. Jetzt gehe ich in einen Twitter-Raum und in diesen Twitter-Raum kommen dann in kürzester Zeit, in 3-4 Minuten, kommen etwa 120 Leads an. Ich habe nicht die geringste Spur einer Chance, das zu verfolgen. Das heißt, die Kommunikationskultur und die Verweistechniken, die jeweils laufen, sind wieder ein Element, in dem ich jetzt selektiv für mich wählen, entscheiden muss, was will ich eigentlich. Ich suche mir dann gegebenenfalls einen Argumentationskanal oder einen Informationstweet, der bekommt von irgendjemand, dem ich folge, und gehe in seinen privaten Bereich und dort kann ich gegebenenfalls nachvollziehen, was er jeweils sagt. Was kann er denn sagen? Was kann er denn in den 140 Seiten sagen? Zeigen. Ein Erwachsener hat Probleme. Ein Erwachsener denkt zum Beispiel die Relativsätze. Das heißt, ich bin ausgebildet in einer Weise, dass ich, wenn ich etwas sage, attributive Ergänzungen mache. Das geht mit Twitter nicht. Mit Twitter ist nur eine verkürzte Sprache möglich, in dem teilweise in der Subjekt oder Objekt verschwinden, aber gleichwohl erkennbar sind. Genau genommen ist es eine Verweislogikkultur. In der Regel wird verwiesen auf etwas anderes. Das ist eben eine Wandlung der Sprach- und Kommunikationsform, die sehr beachtlich ist. Wenn sich die heutigen Handys anschauen, und als 60 Jahre, und da kann man wirklich auch feststellen, dass sozusagen in der Choreografie oder in der Struktur der jeweiligen Handhabung, der Feinfühligkeit, etwas anderes da passiert mit der App-Kultur. Wenn jemand noch nie mit Fernsehen, Bildschirm und Computer was zu tun hat, das ist die Generation, die zum Beispiel eben mit der Fernsehgesellschaft aufgewachsen ist, haben die Probleme mit der Auge-Hand-Koordination. Wenn ich Auge-Hand koordiniere, um zum Beispiel eben Programm zu aktivieren, ist das auch so, dass gleichzeitig die Architektur des Gehirns davon beeinflusst wird. Das heißt, ich schaffe eine völlig andere neuronale Struktur im Gehirn, wenn ich mit beiden Händen arbeite. Deswegen ist es zum Beispiel so, dass ich auch meine Studenten, dass die prinzipiell mit zwei Händen arbeiten. Um sozusagen eine stärkere Vermischung über das Corpus callosum im Gehirn zu schaffen, dass beide Gehirnhälften gleichzeitig aktiviert werden, wenn wir mit Computer arbeiten. Das heißt, alles, was ich tue, bildet sich in irgendeiner Weise auch als Kompetenz, als Performance, im Gehirn mit ab. Jetzt ist die Situation mit Apps oder mit iPads so, dass ich völlig andere neuronale Strukturen entwickeln muss. Ich muss mir lange sein, mit zwei Fingern an dem Handy oder an dem iPad zu arbeiten und vor allem muss ich mir lange sein, einhändig mit dem Daumen arbeiten zu können. Der Daumen ist jetzt genau eine Sensorik, die völlig untypisch ist für den Erwachsenen. Ein 60-Jähriger, nämlich inklusive, ist es nicht einfach möglich, mit dem Daumen jetzt Befehle über Apps zu gestalten. Erscheint. Das heißt, es entsteht ein traumatischer Charme, wie Anders einmal das formuliert hat, dass nämlich ich mich unzulänglich fühle gegenüber bestimmten Technologien. Das führt dann dazu, dass jetzt Personen, die pädagogisch arbeiten, genau die Dinge nicht benutzen, die jetzt in der Kompetenzbereich, in der Performancebereich von Kindern und Jugendlichen liegen. Weil sie sozusagen sich ohnmächtig vor der Kompetenz der Jugendlichen spüren. Kompetenzverhältnisse wandeln sich, das heißt, die Art und Weise der Aneignung von Elementen, die bisher als vertraut wahrgenommen wurden, wandeln sich, weil ich sozusagen über die Handhabbarkeit meine sozusagen Defizite spüre. Aufgrund dessen, dass Pädagogik und Struktur der Erziehung so aufgebaut ist, dass der Pädagoge kompetent ist, führt es dazu, dass er Dinge nicht mehr zulassen wird, die bei ihm sozusagen genau das auslösen. Es verlangt zum Beispiel als Konsequenz eine völlig neue Form der Pädagogik, in dem sozusagen eine egalitäre und eine Struktur geschaffen wird, in denen ich selbst als Dozent der Lernende bin. In denen ich bestimmte Elemente lerne, wie man mit Daumen arbeitet, wie man mit der Logik mit S arbeitet und wo umgekehrt ich jedenfalls eigene Kompetenzen einbringen muss. Es verlangt eine andere Form der Zielorientiertheit und Umgang mit Wissen. Das heißt, die Technologien selbst schaffen damit neue Herausforderungen. Und wenn man sich das anschaut, was heute bei Apps schon alles erfahrbar ist, was man mit Apps erleben kann, ist sozusagen das gesamte Programm von Wissensformen, die wir kennen, enthalten. Und ein Jugendlicher, der heute mit 13, 14 sozusagen aufwächst, wird eher über Apps oder Handy und Mobile Communication lernen, als eben über zum Beispiel den Tafelanschrift. Und wenn er aber gezwungen wird, den Tafelanschrift sozusagen als wesentliches Element der Didaktik zu erfahren, wird er sozusagen entweder sich anpassen können, da gibt es vielleicht auch einige, oder aber er wird sozusagen die jeweilige Erfahrungswelt als fremdbestimmt, ethnisch exogen betrachten. Das heißt, wir haben sozusagen eine Situation wie bei Staatskulturen, dass Kinder und Jugendliche sich erleben in der Erwachsenengesellschaft, als ob sie sozusagen in einem fremden Stamm sich auseinandersetzen müssen. Sie nehmen sozusagen die Erwachsenenwelt wahr als aus ihrer Welt fremd. Und damit entsteht sozusagen eine Konfliktsituation, die natürlich auch die Identität betrifft, weil Lernen immer etwas mit Identität zu tun hat. Je stärker ich eine Struktur, eine Kommunikationsform und eine Denkweise präsentiere, die den jeweiligen lernen, wie die es zu tun haben, ähnlich ist, umso besser kann ich die Motivation steigern und natürlich auch damit Lernprozesse auslösen. Je fremder das ist, umso schwieriger und problematischer wird es. Jetzt betrachten wir mal den typischen Tagesablauf eines Jugendlichen. MTV Networks, Microsoft, wir haben eine Studie gemacht 2008, ich tue gerne von kommerziellen, die Studien hier anschauen, weil die wollen verkaufen. Die sind viel intensiver an den Datenbanken von Jugendlichen als die Studien, die man landläufig kennt, weil eben aufgrund der Notwendigkeit, eben die Zielgruppe zu kennen, da verblüffende und auch manchmal ganz spannende Ergebnisse rauskommen. So ist zum Beispiel herausgekommen in dieser Studie, dass Jugendliche, die Instant Messenger benutzen, also auch in der Kommunikationsform, die mit sehr wenigen Zeichen arbeitet, werden parallel dazu 3,6 andere Dinge parallel erleben. 67% surfen, 64% hören Musik, 46% essen, 43% schauen Fernsehen, 32% spielen gleichzeitig. Das gleiche könnte ich Ihnen jetzt erzählen, was man macht, wenn man Fernsehen schaut. Das heißt, es gibt eine Tendenz, dass man klassischer Jugendlicher, und ich bin überzeugt, dass einige von denen ich jetzt hier erzähle, wenn Sie hier Ihnen sitzen, und einige sind die between, sind die dazwischen, aber es ist sozusagen für einen Jugendlichen nicht ohne weiteres möglich, jetzt vor einer Situation zu stehen, was also für Sie, ich bin für Sie letztlich auch dadurch anstrengend, weil ich jetzt bei Sie gezwungen bin, auf mich zu reagieren. Ich versuche das zu bilden, dass ich Ihnen multi-optionale Ebenen biete. Ich spiele Ihnen Filme, ich spiele Ihnen Bilder, ich spiele Ihnen mich selbst. Das heißt, ich schaffe sozusagen eine Vielfalt an Demonstrationsformen, damit sozusagen Ihre Vielfalt des Lebens und Wahrnehmens aufgenommen wird. Aber in der Regel ist es nicht so, sondern es wird ein Kanal etwas präsentiert. Jugendliche reagieren aber auf diese Erfahrung aus der Kommunikationskultur in einer Weise, dass sie in der Lage sind, aus der Vielfalt von Reizen dann konzentriert darauf zu reagieren, wenn Dinge angesprochen werden, die sie interessieren. Nochmal in Erinnerung an die Art und Weise der Logik der Verweislogik. Die Verweislogik ist subjektiv, ist orientiert an der Person. Das gesamte Web 2.0 ist am Subjekt orientiert, an der Identität des Einzelnen. Und wenn ich hier sozusagen inhaltliche Aspekte in den Vordergrund stelle, in einem Unterricht oder in einem Lernprozess, kriege ich die Ideenvielfalt und Komplexität, die Kinder im Web 2.0 agieren, raus. Ich muss das Ich ins Zentrum stellen. Ich muss sozusagen, wenn ich diese Folge, Situationen schaffen, in denen Lebenswelt orientiert hat und die Befähigung sozusagen zum eigenen Selbst Dinge zu verstehen und wahrzunehmen, synchronisiert werden. Wenn man dies verbindet mit der Art und Weise, was eigentlich jetzt gemacht wird, wird klar, dass sozusagen der zentrale Aspekt, wie heute gelernt werden muss, auch die Nutzung ist von Kommunikation. Das brauchen wir im Detail jetzt nicht zu bearbeiten, weil ich noch einige Sachen heute vorhabe, Ihnen zu erzählen, weil die Dinge auch sehr schnell merkbar sind. Das heißt, wir haben eine Situation über Chatrooms, Instant Messenger, E-Mail-Kommunikation bei Jugendlichen kaum vorhanden. E-Mails ist nur eine vorübergehende Phase, E-Mails gibt es bald gar nicht mehr. Sie integrieren die Social Network Sites, das heißt, es gibt ja auch einen Transformationsprozess und da geht alles darauf hin. Social Network Sites hat die zentrale Selbstdarstellung der Person, in denen alle Dinge integriert sind. Wesentlich und wichtig für uns jetzt aber ist, Jugendliche kommunizieren. Sie kommunizieren in einer Permanenz und sie sind in verschiedenster Weise eingebunden in eben soziale Beziehungskulturen durchschnittlich bis zu 3 gleichzeitig oder haben ein Profil bei Communities, was täglich eigentlich immer mehr wird. Das bedeutet gleichzeitig, wenn Sie eben in Netzen sind, wenn Sie in verschiedenen eben Social Networks sind, dass Sie auch sich vernetzen. Sie haben eine ganze Menge Telefonnummern auf Ihren Handys, die Sie gespeichert haben. Sie haben vor allem viele Freunde. Da werde ich zum Schluss darauf hinkommen, was das eigentlich bedeutet. Im ersten Moment ist es natürlich so, dass auch Erwachsene in der Regel aufgrund eben auch der Ungewohnheit des Umgangs, was ein Freund ist, damit große Probleme haben. Es ist ja auch ganz einfach, Freunde zu sammeln. Ich gehe jetzt in ein Social Network und dann kann es bei Xing nehmen, ich kann es bei Facebook nehmen oder ähnliches mehr. Und dann fragt jemand an, ob er sozusagen mein Freund sein kann. Dann sage ich ja. Ob ich ihn kenne oder nicht, ist erstmal einfach kein Kriterium. Auch die Qualität von der Beziehung ist kein Kriterium. Deswegen ist es eigentlich nur ein Mausklick. Und damit letztlich bedeutungslos. Aber interessanterweise sind diese jeweiligen Vernetzungen nicht ganz uninteressant, weil ich über die jeweiligen Personen, mit denen ich vernetzt bin, jeweils immer auch Korrelationselemente erfahre, mit denen welche Netze diejenigen haben, die mit mir vernetzt sind. Damit komme ich an Informationen, an die ich normalerweise nie angekommen wäre. Ich kann Bilder, Nachrichten, Filme und Audio-Files in kürzester Zeit verbreiten und bekomme Nachrichten, die enorm viel mit Dingen zu tun haben, die mir aus dem Lebensweltbereich nicht bekannt sind. Das merken Sie sich mal, weil darauf will ich sozusagen das Prinzip der starken Beziehung und der Bedeutungshaftigkeit der Social Networks nochmal später deutlich machen. Jetzt schon mal vorab, die Wahl in den USA, die Wahl von Obama ist nur gelungen durch Social Network Sites, nur durch eben MySpace und die Freunde, die Obama hatte, die haben die Wahl entschieden. Denn er hatte 50 Freunde ausgesucht, beziehungsweise hat die promoted, und die 50 Freunde hatten die Aufgabe, wieder 50 Freunde zu finden. Und wieder 50, und nach drei Durchgängen hat er alle Leute erreicht, die notwendig waren in den sogenannten Switch-Staaten, um in einer Situation des Panels, wo nicht klar wird, wo die Entscheidung ist, letztlich die Entscheidungsstimme zu bekommen. Weil es gibt eine Tendenz, und das haben sich alle schon auch erfahren, man glaubt eher Freunden als irgendwelchen objektiven Daten. Inzwischen ist unsere Gesellschaft so stark auch in Widerspruch geraten, dass man auch Nachrichten, ARD, ZDF, Spiegel, sie glauben noch gar nicht, glauben ja Spiegel, habe ich mal wahrgenommen, dass eine seriöse Zeitschrift. Ich könnte Ihnen fast tagtäglich, jede Woche könnte ich Ihnen die Bilder auf der Frontseite zerreißen und Ihnen mitteilen, wie stark da gefälscht wird, wie da manipuliert wird. Das wissen die Jugendlichen auch. Es gibt keine Objektivität. Und so haben sie für sich entschieden, dass sie gar nicht mehr Interesse haben an Objektivität. Die Social Network Sites Kultur will subjektiv nachvollziehbar machen. Sie wollen lieber eine Nachricht, wo sie wissen, was dahinter steht, dass eine, die scheinbar objektiv ist, letztlich ist. Und in dieser Form geraten die Freunde in das Zentrum. Das hat die Industrie gemerkt, das werde ich Ihnen gleich zeigen. Das heißt, die Industrie hat gemerkt, dass sie am ehesten Informationen erhalten und Informationen verbreiten können, wenn sie im Kontext steht zu einer Kultur aus diesem Freundeskreis. Zitat von eben dieser Studie, die ich schon erwähnt habe. Nutze die Gier der jungen Zielgruppe, außergewöhnlichen Content weiterzuleiten und ihren Freunden und Bekanntenkreis bekannt zu machen. Das heißt, was die Jugendlichen nicht wissen, ist, dass inzwischen Bots sind technische Aggregatoren oder eben auch Personen, Firmen haben ganze Abteilungen, die nur darauf aufgebaut sind, Freundesbeziehungen im Netz aufzubauen und wo Jugendliche für sich glauben, es wäre ein neuer Kontakt, in Wirklichkeit ist es eine Firma, die Interessen ausspioniert, abfragt und dann Stück für Stück lancierte, personalorientierte Werbung präsentiert. Die Werbebotschaft, das nennt man virales Marketing, soll sich wie ein Virus verbreiten, umsonst Informationen, Einbeziehung des User-generierten Content, Informationen, die leicht ohne Verlust weiterzuleiten sind, kreativ und außergewöhnlich sind sozusagen die trojanischen Pferde der Web-2-0-Kultur. Und für Jugendliche ist es sehr, sehr schwer zu beschauen, dass eben das, was eigentlich sie interessant finden, was sie spannend finden, zugleich auch potenziell eine Bedrohung ist. Und das sind jetzt ganz wichtige Aussagen, die diese Studie macht. Und ich würde mir wünschen, dass die Pädagogik sich mit diesen grundlegenden Ideen auseinandersetzt. Weil nämlich diese Studie auch sagt, was wollen eigentlich Jugendliche? Was sind eigentlich die Zielpunkte? Was sind eigentlich ihre Bedürfnisse? Was sind die zentralen Fragen? Und da kommt raus, dass es darum geht, Unterhaltung, Erlebnisse, Freiheit, Unabhängigkeit zu erleben, Umgang mit dem anderen Geschlecht. Wenn man jetzt weiter tiefer nachfragt, was die entscheidenden Punkte sind, kommen fünf zentrale Aspekte heraus. Fünf zentrale Aspekte sind Identitätsentwicklung, Orientierung, Statusdemonstration, Zugehörigkeit und Eigenaktivität mitmachen. Wenn diese fünf Dinge sozusagen integriert sind, dann ist es offensichtlich so, dass Kinder und Jugendliche mit großer Begeisterung jeweils diesen Aspekten folgen. Überlegen Sie mal, was von diesen Dingen typisch ist für Pädagogik, typisch ist für Jugendkultur. Dann werden Sie feststellen, dass eigentlich sozusagen in unserem Lebensalter wir diese fünf Dinge gar nicht so weit umsetzen können. Das ist noch viel härter. Nochmal, das ist eine Untersuchung von 2008. Da stellt MTV Networks fest, was sind eigentlich die objektiven Bedürfnisse, ausgehend von diesen theoretischen fünf Aspekten. Da kommen wir auf das Ergebnis der Lebensorientierung, Wunsch nach Zugehörigkeit, Entwicklung einer eigenen Identität, Streben nach Freiheit und Unabhängigkeit, Suchen nach Orientierung und Sicherheit, Umgang mit Sexualität, Streben nach Status. Das sind identisch wortwörtlich die Ergebnisse einer Studie, die 1974 Dieter Damm geschrieben hat zur Theorie der bedürfnisorientierten Jugendarbeit. Der Dieter Damm, dem habe ich das geschickt, habe gesagt, Dieter Damm hat ein Malerobjekt geschrieben. Und das kommt natürlich raus, die wussten gar nicht, wer Dieter Damm ist. Das heißt, es ist offensichtlich so, dass die Bedürfnisse von Jugendlichen, und wenn ich jetzt Untersuchungen von 1912 rausholen würde, würden die gleichen Ergebnisse darstellen. Dass die grundlegenden Bedürfnisse von Jugendlichen gleich geblieben sind. Dass sozusagen Fragen immer wieder in der Adoleszenz auftauchen, die immer wieder ähnlich sind. Die Art und Weise, sie zu beantworten, sind neu. Wir müssen sozusagen nicht die Pädagogik ändern, wenn wir eben diese Bedürfnisse ernst nehmen, sondern wir müssen die Umsetzungsform ändern. Wir müssen sozusagen heute die elektronischen Medien nutzen, um genau diese Bedürfnisse verfügen zu können. Das zur Einführung, um sich bewusst zu machen, was und welche Rolle bezogen auf den Gesamtzusammenhang die neuen Medien, zum Beispiel die Social Network Sites, haben. Es ist sehr aufregend für mich auch mal zu beobachten, das habe ich Ihnen hier mal in einer Zeitskala dargestellt, ab wann und wie eigentlich Social Network Sites interessant sind. 1995 gab es die technischen Möglichkeiten. Warum hat es keine Lust? Spätestens bei 2001, 30 kommt, gab es die Infrastruktur, alles war da. alles hätte so laufen können, wie das dann später bei 2003 passiert. Als 2003 mit LinkedIn, MySpace, OpenBC, Schwerer Xing, Orkut, Flickr und Facebook haben wir die Welt 2.0 gefunden. Das ist sogenannte Mitmachwelt, in der der Einzelne eben die Möglichkeit hat, sich auszudrücken, interaktiv eben sich einschalten kann, wo er selbst Texte eben kommunizieren kann und produzieren kann, indem er sozusagen als wesentliches Element des gesamten Systems Teilhabe hat. Und das ist ein Orkan, das ist eine, eben, man könnte fast schon sagen, eine revolutionäre Entwicklung der Art und Weise der Kommunikationskultur. Während früher bei Web 1.0 die feste Webseiten mir die Möglichkeit gab, dass ich Informationen wiederholen kann, ich gegebenenfalls auch über Verlinkungen die Chance hatte, eben auch noch andere Seiten in einer linearen Form hypertextual erfahren kann, gibt es bei Web 2.0 eine Dynamik, eine Vernetzungsstruktur, die eben völlig anders ist als alles, was vorher da war. Und es gibt keine Gesellschaft, keine Institution, die in der Lage ist, heute unabhängig von Web 2.0 zu anderen zu agieren. Und ich habe erinnert wieder auch mit Schulpädagogik und Erziehungswissenschaft zu tun. Es hat lange Zeit immer wieder den Versuch gegeben, die Bedeutung der neuen Medien ein bisschen wegzudrängen und sie nicht so bedeutsam erscheinen zu lassen. Seit Web 2.0 habe ich noch keinen Pädagogen gehört, der Zweifel hat an der Relevanz dieser Entwicklung für Pädagogik. Wir brauchen eigentlich eine Web 2.0 Pädagogik, um die optimalen Ressourcen und Internet zu nutzen. Das waren ursprünglich alles Objekte, die wir gedacht waren, eine soziale Idee der Kommunikation und der Vernetzung zu steigern. Aber spätestens seit 2005 haben sich diese Systeme kommerzialisiert und kapitalisiert. Und ab 2007 haben wir die Situation der sogenannten Open Social Initiative, ausgehend von Google. Das ist die Idee, die Vorstellung, dass ausgehend von einer Website, ausgehend von Social Network Sites, ich die Möglichkeit habe, alles, was über mich im Netz ist, in alle meine Verbindungen auf einer Seite zu integrieren. Genau das, was Facebook heute technisch gesehen am besten macht. Deswegen ist Facebook auch die zentrale Seite, wenn es auch die inhaltlich problematischste Seite ist, weil die ganzen AGBs, die Facebook da beinhalten oder die da enthalten sind, sind diejenigen, die datenrechtlich die schwierigsten sind. Sie haben keine Rechte auf ihre eigenen Texte, wenn sie in Facebook etwas von sich präsentieren. Sie haben keine Rechte auf ihre eigenen Bilder. Sie unterschreiben sogar, dass sie bereit sind, zu unterstützen, wenn Bilder von ihnen zu Teilen kopiert werden, zum Beispiel ihre Köpfe herausmontiert werden, auf irgendeine Werbemontage gesetzt werden, dass sie keine Rechte haben. Es ist hochinteressant, dass da eigentlich relativ wenig bei uns wirklich diskutiert wird. Es gibt sehr viele Formen von eben sozialen Netzwerken, themenbezogenen, austauschbezogenen, transaktionsbezogenen, Unterhaltungsbezogenen, es gibt Freundeskreise, es gibt professionelle Netzwerke und es gibt Singlebörsen. Für uns interessant sind vor allem eben die Freundesnetzwerke, weil die eben ganz prägend die Kinder und Jugendliche eben nutzen und dort ihre wesentlichen Aktivitäten gestalten. Das heißt, die sozialen Beziehungen, der wesentliche Teil der sozialen Beziehungen verlaufen heute virtuell, verlaufen im Kontext eben von einer Mischung zwischen realer Erfahrung und den Kontakten, die man im Lebensraum hat, Schule und Alltag und der Virtualität. Dabei gibt es zwei Aspekte, die beobachtet wurden. Der eine Aspekt ist, dass man in ein soziales Netzwerk geht, um dort die Personen, die man eh kennt, wieder zu treffen. Innerhalb dieser Darstellung, dieser Selbstdarstellung, sind die ganzen Selbstdarstellungen real. Das heißt, es gibt keine Fakes. Es sind die Identitäten der wirklichen Personen. Wenn jetzt aber jemand in ein Netzwerk geht, zum Beispiel in MySpace, das ist ein Musterbeispiel dafür, in MySpace geht man nicht rein, um seine Freunde zu treffen. In MySpace geht man rein, um sich in der sozialen Kultur zu verorten. MySpace ist der Raum, in dem man verstärkt kulturell eben für sich selbst Gruppierungen sucht, Heavy Metal oder eben andere Bereiche, wie auch eben die traditionelle Jugendkultur, auch das bietet und anbietet. Die Vernetzung besonders mit Musikgruppen oder mit Musikstilen. Und dort gibt es sehr viele Fakes. Das sind idealisch gestaltete Seiten, wo jemand sein ideales Ich darstellt oder gegebenenfalls eine völlig falsche Person dort präsentiert. Aber jemals wird versucht herauszubekommen, auch, was bin ich eigentlich, wer bin ich, was ist denn mein eigenes Ich, was gibt es denn noch für Möglichkeiten, was gibt es für Potenziale. Und in diesem Kontext gibt es einen Prozess, der öffentlich meistens auch sehr heftig diskutiert wird, dass sich die private Kommunikation, der private Raum auflöst in den öffentlichen Raum. Wenn wir in einer Kultur in den letzten Jahrzehnten glaubten, zu leben, in dem Öffentlichkeit privat getrennt wird, fließt das zunehmend zusammen. Dazu werde ich Ihnen noch ein paar Folien zeigen über diese Kommunikation, was eigentlich privat heute heißt. Es gibt und gab früher wenig Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche, sich selbst darzustellen. Auch der Kinder- und Jugendarbeit, die ich ja seit Jahrzehnten eigentlich in dieser Verfolgung auch mitgemacht habe, ist es möglich gewesen, ein Film zu drehen, eine Fotoausstellung zu machen, ein paar Leute einzuladen, aber die Erfahrung, dass ich selbst wirksam werde, ist nicht verstreut. Das heißt, die Möglichkeit, sich im Netz zu präsentieren, schafft ganz, ganz, ganz neue Dimensionen der Selbstwahrnehmung. Auch dazu werde ich Ihnen einige Beispiele zeigen. Und die sind natürlich auch nicht alle erfolgreich. Und es ist auch nicht keineswegs so, dass alles, was ich im Netz mache, nur dazu führt, dass ich positiv wahrgenommen werde, sondern man kann auch bei öffentlichen Darstellungen geflamed werden, beleidigt werden, beschimpft werden, gemobbt werden. Das heißt, man geht auch in ein großes Risiko ein, wenn man sich im Netz darstellt. Aber es ist ein Magnet der Selbstwahrnehmung, der Selbstaktualisierung. Das ist ein wichtiger Stichpunkt, weil da geht es dann momentan darauf hinaus, dass Kinder und Jugendliche das Bedürfnis haben, dass sie wahrgenommen werden, dass sie etwas bewegen können. Selbstwirksamkeit ist das Schlüsselwort unserer heutigen Kultur. Und wir reden bei den Sozialpädagogen auch von diesen Kontexten, was passiert denn, was muss ich machen, um Jugendlichen stark zu machen, um gegenüber Risiken der Gesellschaft gefeit zu sein. Und da sagt man heute, dass Selbstwirksamkeitserfahrung ein Schlüsselelement ist. Ich muss erleben, dass ich etwas bewegen kann. Ich muss erleben, dass ich etwas gestalten kann. Ich muss mich selbst spüren in Form einer projektiven Auseinandersetzung mit Welt und Wirklichkeit. Deswegen sind diese Seiten so beliebt. Ich kann etwas bewegen, ich werde wahrgenommen, es gibt Reaktionen auf mich. Ich habe die Chance einer unmittelbaren Ausdrucksform im virtuellen Raum. Das ist etwas sehr, sehr, sehr eben persönlich tief Treffendes im positiven Bereich. Aber es gibt eine Menge Risiken natürlich. Es gibt Gewinne und es gibt meistens auch Verluste. Bei allen Medien gibt es immer Gewinne und Verluste. Was ein Social Network Site ist und was man da alles machen kann, das tue ich jetzt mal kürzen, weil ich davon ausgehe, dass ich alles überraschen kann. Und dass untereinander eben Daten ausgetauscht werden und Inhalte, das ist auch ein Zeichen des Netzes, was eben früher ohne weiteres nicht üblich war. StudiVZ ist Ihnen alle bekannt. Es gab bis vor etwa einem Jahr die Situation, dass 98% der Studenten bei StudiVZ waren. Heute gibt es eben eine stärkere Bildung. Das heißt, StudiVZ geht momentan zurück, dafür steigt Facebook. Da gibt es natürlich auch verschiedene Wogen oder verschiedene Entwicklungen. Ich will Ihnen eher mal auch sozusagen die Schattenseite zeigen und das ist auch nicht ohne Reiz im Sinne davon, was da eigentlich passiert und wie geschickt, ungeschickt Personen sind. Die Risiken, die Jugendliche eingehen, wenn sie ins Netz gehen, sind, dass sie sich selbst entblößen. Und das ist hochinteressant, wie auch die Wahrnehmung des sozialen Raums oder des virtuellen Raums bei Jugendlichen vorhanden ist. Wenn eine 14-jährige Mädchen ist in ihrem Zimmer und ist bei SchülerVZ am Checken. Wir gehen mal zum anderen Check aus, völlig egal. Sie stellt sich da. Die Mutter kommt rein und sagt, was machst du denn da? Und sagt die Tochter, ich checke. Kannst du bitte rausgehen, ich möchte dich stören. Das ist eins. Die Mutter braucht nur in ein anderes Zimmer zu gehen und in den Raum sich einzuloggen und sie kriegt die ganze Diskussion mit. Es ist bei Jugendlichen nicht vorstellbar, physisch nicht vorstellbar, dass das, was sozusagen jetzt passiert, gleichzeitig weltweit wahrgenommen werden kann. Das ist ein Riesenproblem der Pädagogik. Dass die Fähigkeit nicht vorhanden ist, sozusagen Dinge, die nicht ziemlich erfahrbar sind, zu spüren. Da gibt es eine wunderschöne Metapher, die was Rotter Blei formuliert hat. Er hat gesagt, wir leben in der kopernikanischen Welt, wir denken kopernikanisch, wir Vernunft und Rationalität, wir fühlen wie Ptolemäer. Wir fühlen wie Ptolemäer. Ptolemäische Weltbild, wir leben auf einer Scheibe. Sinnlichkeit als Element der Zuordnung von Welt. Ich sehe hier eine Scheibe, also sie wird eine Scheibe. Kopernikus sagt, nein, die Welt ist keine Scheibe, sondern Kugel. Die Sonne ist sozusagen, wir fliegen um die Sonne ist um uns. Das heißt, wir leben in der subjektiven Situation, dass wir das Gefühl haben, die Sonne geht auf. Korrekt, sie ist natürlich jetzt gefragt, wann geht die Sonne auf? Niemand hätte mir widersprochen. Ich habe noch nie erlebt bei dieser Frage, dass jemand mir gesagt hat, die Sonne geht nicht auf, das ist eine Illusion. Es sind zwei Illusionen. Einmal geht die Sonne nicht auf, weil wir uns um die Sonne drehen. Zweitens, sehen wir den Lichtschein der Sonne viel früher, als es eigentlich Wirklichkeit ist. Das heißt, die Wahrnehmung lässt sich leicht täuschen. Wir sehen sozusagen die Welt nicht, wie sie ist, sondern wie wir sie wollen, wie wir sie spüren, wie wir sie gerne haben wollen. So ist es genauso. Wir sehen die Sonne, bevor sie da ist. Und die Sonne, wir sehen noch die Sonne, wenn sie längst untergegangen ist. Das heißt, es gibt einen Zeitsprung zwischen dem, was wir sehen und was in Wirklichkeit passiert ist. Also wir haben da gar keine andere Chance, weil unsere Sinnlichkeit da keine andere Möglichkeit. Es will damit andeuten, dass wir sehr schnell geneigt sind, in der Gefühlsorientierung auf Sinnlichkeit zu setzen und die Vernunft ist oftmals ausgeschaltet. Und in virtuellen Kommunikation ist es so, dass Kinder und Jugendliche sehr oft genau das Virtuelle nicht als real wahrnehmen, sondern im Prinzip wie ein Gespräch in einem Dorfkneipe. Wie ein Gespräch an einem lokalen Ort, wo Jugendliche sich treffen. Ihnen ist nicht bewusst, dass im Chiang Mai oder die Mutter oder wer und wie gleichzeitig Gespräche verfolgen. Was diskutiert wird, wo du dich auch keine Vorstellung hast, was das bedeutet, weil das werde ich Ihnen nochmal historisch nochmal kurz dann später zeigen, was da in den letzten 100, 200 Jahren passiert ist. Es entsteht sozusagen ein Verlust der Privatheit. Alle Daten oder viele Daten sind im Netz und im Einzelnen nicht bewusst ist, dass diese Daten sozusagen ein eigenes Leben führen. Was bin ich, wer bin ich? Gerade habe ich erfahren, ich bin der, den ich mich im Netz darstelle. Was sind meine zentralen Punkte, die ich da reingestellt habe? Hätte ich einen anderen Punkt reingestellt, wäre ein anderes erzählt worden. Das Bild, was Sie von mir machen, bevor Sie mich gesehen haben, was ich in meiner Webseite präsentiere, führt bei Ihnen zu einer Eigenlogik. Das heißt, die Daten werden interpretiert. Und entsprechend muss ich für mich mir Gedanken machen, was ich im Netz präsentiere, weil dies Konsequenzen hat. Und wenn ich jetzt sozusagen davon ausgehe, dass die Daten sozusagen in dem Bereich bleiben, habe ich mich getäuscht, weil die Daten können kopiert werden, in andere Bereiche integriert werden. Das heißt, ich habe einen Kontrollverlust der Daten. Das wird nicht gespürt, kann man sich nicht vorstellen. Man wird ausspioniert, habe ich erzählt, und ist Objekt der Markenindustrie oder der Marktindustrie, um eben personalisierte Werbung zu erhalten, damit eben auch kommerzielle Erfolge erzielt werden können. Ich selbst bin geneigt, als Jugendlicher Präsentationen ins Netz zu stellen, die ein ideales Spiegelbild meiner Person zum Ausdruck bringen, um mein Ansehen zu steigern. Das heißt, die Wirksamkeit, auch im Sinne des Aussehens, ist eminent. Wenn Sie in MySpace reingehen, schauen Sie mal die Fotos an, werden Sie einen bestimmten Typ von Fotos finden, der inzwischen auch bei den Social Network Sites dominant ist. Dieser Typus ist dieses Foto. Kinder und Jugendliche halten ihr Foto vor sich und fotografieren sich. Ich habe eine Studienreise organisiert in diesem Jahr aus Südostanatolien. Dort war ich in einem Wasserfall, abseits der Zivilisation, an der Grenze von Iran. Dort waren auch Mädchen, die verschleiert waren, entsprechend ihrer Kultur, die dort etwas noch reizender ist als typischerweise in der Türkei üblich. Sie sind zu dritt zum Wasserfall gegangen und hatten alle drei Handys, wie das so üblich ist. Und ich war völlig verblüfft. Ich dachte jetzt, sie machen gegenseitig Aufnahmen. Nein! Die stellten sich alle vor dem Wasserfall, im Rücken zum Wasserfall und haben sich alle mit dem Handy fotografiert. Das ist Wahnsinn. Es ist sozusagen, früher war das so, dass man Antworten gefragt hat, könnt ihr ein Bild von mir machen? Nein, heute. Ich lebe, weil ich sozusagen in der Lage bin, mich selbst zu fotografieren. Das sind so Elemente der Subjektivierung und einer Form der Ästhetik, die deutlich im Netz spürbar ist, dass man teilweise auch zum Beispiel vorm Spiegel steht, eigentlich nicht die eigene Person fotografiert, sondern sein eigenes Spiegelbild. Das sind Transformationen, die sind sehr spannend und sehr aufregend und zugleich natürlich auch auffällend über, was ich sage, eine Reflexion, wer bin ich. Dass die einzelne Person so stark im Vordergrund steht, gibt einen Hinweis, dass das Ich gefährlich ist. Wenn ich ständig mich fotografieren muss, habe ich Angst, dass das, was ich bin, nicht ich ist. Wenn früher sozusagen die Kulturen eher daran orientiert waren, etwas abzubilden und sich als Regisseur zu spüren, ist heute der Jugendkultur zu beobachten, das eigene Konterfei in verschiedensten Ebenen präsentieren und darzustellen. Wenn ich jetzt mich unglücklich darstelle, das werde ich Beispiel gleich zeigen, kann das dazu führen, dass eine Datenspur entsteht, die nachhaltig ist. Und es gibt eine Tendenz, gerade bei dem IVZ, dass man sich als Sport daraus macht, um die Person auch lächerlich zu machen. Irgendjemand mal zu beleidigen oder mal einen Witz zu machen, ist ganz nett und ganz interessant. Aber letztlich gesehen ist den Leuten bewusst, dass es Konsequenzen hat. Ich habe auch eine Erfahrung dritter Art gemacht kürzlich. Ich bin zu einer Lehrerfortbildung gefahren nach Schleswig-Holstein, nach Lübeck und habe die ganze Zeit mit fünf Herren oder sechs Herren da so Doppeltisch gesessen in dem Zug, die reichlich Alkohol übersen haben. Reichlich zu viel. Die haben ständig sich bemüht, ich habe mich noch vorbereitet, oder ständig bemüht, mich auch einzuladen, da auch mitzutrinken. Wahrscheinlich deswegen, weil es ein bisschen störender Punkt, dass ich dann nichts getrunken habe und nachher gearbeitet habe. Und dann haben die sich teilweise beleidigt, das war unfassbar. Das gibt es gar nicht. Und dabei gelacht und sich ironisch sozusagen präsentiert. Das war eine Weise, das habe ich bis jetzt nur mal nie gesehen. Nie bei Erwachsenen habe ich so diese Form der Direktheit und der Unbekümmertheit und zugleich auch der Verletztheit wahrgenommen. Und dann, ich habe das dann sehr schnell hinbekommen, oder spätestens, wie ich ausgeschrieben bin, das war alles Lehrer. Alles Lehrer, die jetzt die letzten auf der Verlaufsstraße waren und dann endlich die Sau auslassen. Und dann habe ich mich verabschiedet, haben sie mir gesagt, bitte mal Kirschen bringen und so weiter, so Wegzehrung. Nee, aber das wäre eine wunderbare Ausbildung, die ich jetzt gewonnen hätte, ich würde jetzt nämlich eine Lehrerfortbildung machen, hätte ich mich für Sie schon auf die Zielgruppe einstellen können. Da hätten Sie natürlich ein Braun durch die Gruppe erleben können, aber ich fand das sehr auffällig. Das heißt, ich sah darin auch so eine Spiegelung des Verhaltens von Kindern und Jugendlichen. Das heißt, Lehrerverhalten in Situationen, wenn Sie in einer längeren Zeit mit einer bestimmten Spezies zusammen sind, genauso wie die Spezies, aber dann nur in unkontrollierten Raum. Kann ein einziger Zufall sein, aber ich fand es nicht interessant. Das heißt, diese Kultur des Bloßstellens ist keineswegs so, dass die es nicht in anderen Bereichen gibt. Aber sie ist im geschützten Rahmen, oftmals in der Form, dass das eigentlich flachsig gemeint war. Ich fand es persönlich zutiefst verletzend. Als Außenstehender fand ich katastrophal. Aber die haben sich optimal verstanden. Und solche Sachen gibt es bei Jugendlichen auch. Und wenn die Jugendlichen aber diese Situation, die in einem Zug fahren, letztlich dann verrauchen und keine Hilfe bekommen, dann ins Netz stellen, hat das natürlich wahnsinnige Konsequenzen, weil es kopiert wird, geschickt wird. Und da kann man eben das machen, was man Cybermobbing nennt, jemanden erheblicherweise schädigen. Deswegen ist bei den Jugendlichen oft nicht bewusst, dass das Ganze eben Folgewirkungen hat. Was bei Jugendlichen auch nicht bewusst ist, dass Personenüberprüfungen heute längst Standard sind. 80% aller Stellen, die heute ausgeschrieben sind, stehen im Kontext einer Überprüfung im Netz. Ich kann auch die Seiten nennen, wie man überprüfen kann, was über sie im Netz zu finden ist. Und ich kenne viele Institutionen, die diese Abgleiche machen. Es sind zwei Aspekte. Also man sucht erstmal natürlich Charaktereigenschaften und man sucht vor allem auch eben Formen, inwieweit die einzelne Person in die Ideologie oder in das Selbstverständnis, in das Idiom von einer Institution, die jemand sucht, reinpasst. Aber wenn man sich sozusagen unglücklich präsentiert, dass man Reizpunkte präsentiert, die sozusagen nicht passen, ist man draußen. 50% aller Stellen für eine Jugendamtsstelle bei der Stadt Darmstadt sind nicht eingeladen worden wegen ihrer Darstellung in Schüler-VZ und Schüler-VZ. Das heißt, wir müssen sozusagen damit auch uns konfrontieren, dass das virtuelle Leben weiterläuft. Aber jetzt kommt das Entscheidende, meines Erachtens. Der Manager, Hauptmanager Europa von IBM hat kürzlich bei einer Tagung gesagt, es kann sein, dass Sie mal bei einer Party da unglücklich sich präsentieren und damit ein schlechtes Image abgeben. Wenn es der einzige Fall ist, können wir das verzeihen, wenn ansonsten die Bilder und die Präsentation okay ist. Das schlimmste Worst of Case, was ein Kind und Jugendliche heute machen kann, ist, ich finde keine Nachrichten. Wenn Sie sozusagen sich nicht präsentieren im Netz, kicken Sie sich raus. Dann sind Sie sozusagen der soziale, virtuelle Außenseiter der Zukunft, weil heutige Arbeitsstellen im Wesentlichen damit auf der Verfügung stehen, dass Sie Kommunikationskompetenz haben. Und wenn Sie nicht haben, kommen Sie in Probleme. Nobody is perfect. Jeder hat seine Schwächen. Aber die meisten haben narzisstische Schwächen. Ich will Ihnen ein Beispiel, eine Untersuchung an der Computerzeitschrift mal zeigen, was passiert, wenn man den Narzissmus ein bisschen anhört. Wer kennt wen? Dort wurde eine Annonce oder eine Information lanciert mit dem Titel Persönliche Vorlieben für alles. Nach fünf Minuten, bekam die fingierte Single-Frau 19 sofort bestätigte Kontakte, 27 E-Mails mit Kontaktanfragen, 48 Nachrichten, dann freien Zugang zu den persönlichen Daten der Mitglieder, wie zum Beispiel Adresse, Alter, Instant Messenger, Namen und persönliche Interessen. Baudrillard hat mal in den 70er Jahren gesagt, verführt wird, wer verführt werden will. Das heißt, offensichtlich gibt es einen Bedarf nach Verführung. Das heißt, es gibt Leute, die sozialen Schreien, wenn ich das Gefühl habe, Kontakt zu bekommen mit einer Person, die ich virtuell kenne, nicht kenne, aber kennenlernen möchte, gebe ich alles preis. Es gibt keine soziale Schutzmöglichkeit, wenn ich sage, Moment mal, wer ist jetzt überhaupt, was passiert da? Das sind Elemente von Gefahrenstrukturen, die nicht ohne sind. Weitere Risiken. Ein Jura-Student gibt als politische Richtung Kommunist an. Funktioniert im Kapitalismus nicht so sehr, wenn der Jura-Student ist. Eine Kindertherapeutin präsentiert sich mit Weizen. Eine Sachbearbeiterin, bei dem es Mitglied der Gruppe 6 im Büro stand. Ein Pharmaziestudent droht seit nett zu mir, ich bin bald bei Medikamenten. Das ist eine Ladenspur, die mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führt, dass man das äußerstkritisch wahrnimmt und Nachteile haben kann. Kompromittieren Sie Porträtfotos mit Joints, Waffen, Handgelenken und fotografischen Darstellungen. Problematisch sind vollgetrunken Namen. Saufen ist nur im Kopf. Und lieber tot als Bachelor. Ich habe auch mal erlebt, die Kritik an Bachelorstudien gegangen. Aber man muss halt eben qualifiziert vortragen. Aber in dieser Weise diskreditiert man sich. Das sind so Seiten, wo Sie dann mal sich überprüfen können, was von Ihnen Informationen bei Online-Team, www.jassen.de oder People, OneCosume People. Dort finden Sie alle Informationen über Personen, die Sie interessieren. Und es kann auch passieren, dass dann Dinge drin sind, die gar nicht mit Personen fassen. Schauen Sie mal hier, das bin ich alles. Aber Sie werden feststellen, dass das alles nicht auch bin, aber dass diese Personen mit mir gar nichts zu tun haben. Dekodieren wir das mal in diesem Beispiel. Das ist Pazzini. Pazzini ist Hochschullehrer für Kunst in der Universität Hamburg. Er ist der Meinung, dass man digitale Medien nicht im Bereich Kunst einsetzen darf. Und ich bin der Meinung, dass ich mit Photoshop unglaublich viel Kunst machen kann. Deswegen gab es mehrere öffentliche Streitgespräche mit Pazzini und mir, wo wir eben diese unterschiedlichen Formen, ob und wie man Kunst machen kann, diskutieren kann. Dadurch gibt es sozusagen eine Verbindung zwischen Pazzini und mir. Es gibt sozusagen Dokumente, wo wir beide auftauchen als Name. Also wenn man jetzt sozusagen solche Systeme sieht, können die Systeme das nicht verstehen, wer jetzt Pazini ist, wer das Roll ist, weil die beiden sozusagen dieselben Weltlisten sind und schon kommen Verwechslungen. Das heißt, die Daten, die es von ihnen gibt, die stimmen nicht. Daten können sich selbstständig machen. Das heißt, man kann dann eine völlig andere Rechnung bekommen über die Ergebnisse. Da wissen Sie, was ich in Wolkungsgebieten auch gefunden habe. Vor 10 Jahren war ich mal in Ägypten, vielleicht auch vor 14 Jahren. Und dort war ich mal zufällig genau an der Stelle, wo ein Hochbau gegangen ist, damals im Museum von Kairo. Ich stand daneben, da kam jemand so lieber mal zu mir und hat gefragt, wie geht das, als ich seine Bombe geschmissen will. Warum waren Sie nicht nach Hause? Und deshalb bleiben Sie da. Und da habe ich mit dem alle wirklich hier erzählt, was, wo, wie ich dazu denke, zu diesen Situationen, dass eben dort eben Gewaltakte auftauchen. Und habe das als Gespräch so zwischen Touristen wahrgenommen. Jetzt, nach 14 Jahren, finde ich das als Dokumentation, meine gesamte Interview-Dokumentation, weil im Internet veröffentlicht hat, ist nämlich der Fokus. Das heißt, ich habe überhaupt keine Ahnung, wenn meine Daten bekommt jetzt dann plötzlich ein Schleichwort. Ich habe damals nichts Schlimmes gesagt. Ich bin sehr reflektiert. Ich habe zum Beispiel gesagt, wissen Sie, ich bin hier alleine, normalerweise reise ich mit meiner Frau. Warum reise ich mit meiner Frau? Wir haben eine Tochter. Wir fahren nie zusammen in Krisengebiete, wo etwas passieren kann. Das heißt, damit wenigstens, wenn etwas passiert, eine Tochter finden. Das sind ja durchaus Sachen, wo man auch fragen kann, ob es sinnvoll ist, das zu tun. Zu fahren, aber auf jeden Fall eben durchaus auch Sachen, die relevant sind, so zu denken. Sie können heute ins Netz Ihr gesamtes Leben präsentieren und darstellen. Sie können bei Livestream sozusagen ständig mitteilen, was in Zukunft ja auch mit anderen Formen möglich ist. Wann, wo sind Sie, mit welchen Formen sind Sie zugange, wer wohnt wie, wer hat welche Interessen. Das heißt, Livestream bedeutet, ich bin eigentlich virtuell und real permanent verknüpft. Das ist für jemanden, der sozusagen in 50er Jahren sozialisiert wurde, der hat erstmal eine befremdliche Situation. Und ich bin auch von meiner Profession natürlich auch selten im Netz und mache selten im Internet an möglichen Kontexten, aber es gibt bei mir eine Stelle. Es gibt eine Stelle, wo ich zum Beispiel sagen würde, ich kenne viele aus der Szene, die schreiben genau, Achtung, bin jetzt in Frankfurt, Universität Frankfurt und halte da einen Vortrag. Ich will das nie machen. Ich will ja nicht, dass die Leute wissen, wo ich jemals fertig bin. Ich will nicht so berechenbar sein. Ich will sozusagen auch eine gewisse Autonomie über meine eigenen Daten haben. Aber bei der Tendenz her sehen wir diese Strukturen. Jetzt kann es passieren, dass da natürlich ein paar Sachen nicht funktionieren. Das sind Daten, die mir nicht passen. Also kann ich jetzt Reputationsdefender einschalten, kann mit denen zusammenarbeiten, kann dort ein Engagement machen, dass die jetzt meine Daten filtern und suchen und versuchen, alles zu löschen, was nicht förderlich ist für meine Karriere. Sondern das Eltern setzen das ein, um ihren Kindern eine beste Startchance zu geben. Aber sie waren natürlich schon, dass es natürlich Geldmacherei ist. Kann nicht funktionieren, wenn irgendjemand ein Datum hat oder irgendeiner etwas hat, was eben problematisch ist, kann das ja jemand auf die Festplatte geladen haben, dann ist es ihm gar nichts, dass das dann im Internet verschwunden ist. Dann gibt es die History-Funktion, kann ich Ihnen auch die Seite nennen, wo Sie alle Daten, die jemals im Internet waren, rekonstruieren können. Das heißt, was einmal im Netz ist, geht nicht mehr weg. Also von da haben Sie sozusagen eigentlich gar keine Chance. Das sind natürlich Dinge, wie gesagt, die man nicht so oder weiter rausbringen kann. Insbesondere aufgrund der Situation exogen. Endogen, ich bin eigentlich exogen, aus Sicht der Jugendlichen, habe ich auch keine Chance, jemandem was zu vermitteln. Auch bei meiner Tochter habe ich relativ wenig Chancen gehabt, ihr bewusst zu machen, dass irgendwelche Gefahren sind. Die Gefahren ergibt es immer ganz normal im Alltag. Das heißt, Sie tun zum Beispiel als 13-, 14-Jährige ein Horoskop ausfüllen und 2 Wochen später bekommen wir eine Rechnung für 86 € pro Vierteljahr, weil Sie ein Abonnement ausgefüllt haben. Das sind wunderschöne Lehrbeispiele. Weil glücklicherweise weiß ich, wie man das machen kann, wenn es keinen Ärger gibt. Aber dadurch erlebt sie, Achtung, da gibt es ja auch Risiken. Das heißt, Risiken müssen erfahrbar gemacht werden. Risiken werden vernünftig verstanden, sie müssen dann sinnlich vermittelt werden. Denken Sie an Ptolemäus. Sie müssen Ptolemäisch arbeiten, um jemanden zu überzeugen. Das heißt, mit Frage und Vernunft kommen Sie gar nicht weiter. Ich zeige Ihnen mal ein Ptolemäisches Beispiel, wie man die Sensibilität für Umgang mit Daten lernen kann. Das verstehe ich nicht. Warum kann ich das erzählen? Natürlich. Betrachten wir uns mit der Soziogenese der Selbstdarstellung. Was steckt denn da eigentlich dahinter? Was ist denn eigentlich das Problem der Privatheit? Privatheit gibt es erst einmal im Kapitalismus. Die Idee des Privates gibt, ist sozusagen eine Struktur des Kleinbürgertums. Was wir momentan verteidigen, ist sozusagen die Grundidee, dass Menschen dazu gebracht wurden, kapitalistisch leben zu können. Ursprünglich, zu dem Zeitpunkt, als Ökonomie und Haushalt eine Einheit war, gab es keine Differenz zwischen Öffentlichkeit und Privatheit. Die Balance von privaten und öffentlichen Aspekten, sozusagen die Struktur der Kleinfamilien, familiäre Zusammenhänge, entsteht erst zum Zeitpunkt der Industrialisierung. Aber bereits im 18. Jahrhundert, sozusagen, oder im 18. Jahrhundert, wird sozusagen etwas herausgebildet, was man eben letztlich Kleinbürger nennen kann, in dem das Privat das Geheimnis des Verborgenen. Entsteht die Idee, dass es etwas gibt, was man schützen muss. Und dass dies abgetrennt werden muss, eben von der Öffentlichkeit. Gleichzeitig entstand zu demselben Zeitpunkt, wo man das Private geschützt hat, eine Kultur der Selbstthematisierung. Ego-Dokumente kann man das nennen, Tagebücher, Briefe, Autobiografien, Romane, Entschuldigungen, Lösungen, Geständnisse, Bekenntnisse sind die Kultur, die heute sozusagen als High-Culture wahrgenommen wird, aber in Wirklichkeit nichts anderes ist als das, was im Internet passiert. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Der Unterschied ist, wie ich noch zeigen werde, dass das, was die Kinder heute präsentieren und darstellen, nicht in der Kategorie der Selbstreflexion steht. Das heißt, man hat damals genau diese gleichen Sachen gemacht. Und wenn Sie heute Biografien anschauen aus dem 19. Jahrhundert, die Art und Weise, die mit dieser nahezu unfassbaren Präsentation von Persönlichen, hat es damit schon immer gegeben. Aber es stand in der Kulturidee oder der Idee der Kultur. Aber insbesondere seit den 68er Jahren haben wir jetzt eine völlig neue Dimension der Entwicklung des Privaten. In 68 wurde diskutiert, das Private ist politisch. Es ging so weit, dass man bei der Kommune 1 die Toilettentür entfernt hat, weil man sagte, es darf keinen intimen Ort geben. Und übrigens, ein Aspekt, der da anthropologisch hochgesagt ist, dass auch das ein Aspekt war, weshalb die Kommune in große Schwierigkeiten geraten ist, weil offensichtlich so viel auch noch an Wunsch, an Selbst vorhanden war bei vielen Mitgliedern, dass sozusagen diese vollständige Freiheit, dass nichts mehr in dem eigenen Bereich ist, ohne weiteres nicht lebbar ist. Das heißt, nach 68 hatten wir sozusagen ein Imperativ der Selbstverwirklichung. Man musste sozusagen sich präsentieren in der Öffentlichkeit, authentisch, aufrichtig, natürlich. Dies gegenüber in der Alternativkultur, besonders hier in Frankfurt, die Sponti-Szene, die hat besonders einen Offenbarungsdruck repräsentiert, indem es eine Psychologisierung war, eine Gruppentherapie, Privatbekenntniskultur. Und damit entstand sozusagen eine vollständige Aufweichung von dem schon in der bürgerlichen Kleinfamilie sich entwickelnden Strukturen zu einer Offenheit. Und damit eine Repräsentation des Privaten und Persönlichen. Die nächste Welle ist in den 90er Jahren passiert. Ausgehend vom Fernsehen und der Medienkultur drangen sozusagen die Medien in das Private hinein und man redet auch ab den 90er Jahren von der sogenannten Affektfernsehen. Bis in den 80er Jahren war es sehr wichtig und relevant, genau vor den 80er Jahren, dass Könige, Kaiser, einzelne Personen, auch einzelne Familien repräsentiert wurden, aber ab den 90er Jahren steht das Private darstellen, im Wesentlichen folgen. Denken Sie an Big Brother, denken Sie an Reality TV, denken Sie an die Talkshows, die Selbstpräsentationen darstellen, unfassbaren Ausmaßes. Und man kann ja auch sich gar nicht vorstellen, dass das, was da jeweils im Fernsehen heute wieder zum Beispiel läuft, was mit Big zu tun hat. Es ist ja auch so, dass es meistens auch Inszenierungen sind. Und Inszenierungen so, wie das eben sein könnte. Das heißt, wir haben heute bei auch Gerichtsshows und insbesondere eben bei den Talkshows Situationen, in denen ich sage es manchmal den Sozialpädagogen bei uns, in dem heute sozusagen das Fernsehen die Funktion von Sozialpädagogik als offener Form, als offener Raum. Das heißt, Personen stellen sich dar, Mütter fechten ihre Gefechte mit ihren Töchtern aus oder Partner, die in Konflikte geraten sind und sich getrennt haben, machen ihr letztes Gefecht vor der Öffentlichkeit. Was ist da passiert? Was ist das, dass plötzlich sozusagen das Private so eine Bedeutung hat? Das heißt, wir haben eine Kultur der Selbstharmonisierung als Grenzauflösung, dass die einzelne Person sich wahrnimmt, indem sie sich darstellt. Das heißt, es geht gar nicht mehr darum, sich gut darzustellen. Also während die alte Kultur der Selbstrealisierung versuchte, in einer reflektierenden über Sprache sich darstellenden Form so darzustellen, ist es heute so, ich werde gesehen, also bin ich. Dass man sich dann gegebenenfalls demaskiert, dass man eben dann auch unter Umständen negative Nachfolgewirkungen hat, ist kaum vorstellbar. Denken Sie zum Beispiel an eine Kultur über Deutschland und den Zuversprachen. In unserer Kultur haben wir momentan eine Situation, dass Beleidigung, Entfremdung, Erniedrigung zu einer Handlungswelt generieren. Das heißt, die schlimmsten Übertretungen, die man so macht, Dschungelshow, schauen Sie mal an, was da passiert. Das heißt, es entsteht sozusagen in unserer Kultur, einmal von Social Network Sites, eine Demontage des Selbst oder Öffentlichkeit als Überhandlungsprinzip. In dem sozusagen nicht mehr klar ist, was passiert denn da? Ist das jetzt Show? Ist das jetzt Inszenierung? Was passiert? Parallel dazu gibt es eine Entwicklung über die kommerziellen Fernsehstationen, RTL, weiter, dass Politiknachrichten personalisiert wird. Dass es nicht mehr in einem Kontext steht von dem Vernunft von Journalismus, sondern dass es eine Show wird. Das heißt, all dies bedeutet die Öffentlichmachung des Privaten als wesentliches Element einer Bekenntniskultur, die den Social Networks voraussetzt. Das heißt, die Social Networks Sites sind damit eigentlich nur eine Folgestruktur von dem, was sich historisch letzten 200 Jahren entwickelt hat. Meyerowitz sagt deswegen, dass, oder sagt als Position, das, was im Netz passiert, sind unvorsichtige Selbstenthüllungen. Jetzt habe ich mal was ausgedruckt, zwei Beispiele. Seid ihr mal Cola in MySpace. Sie sehen hier eine Template-Kultur, in der der einzelne Chancen hat, sich ästhetisch darzustellen. Das können Sie bei einem StudiVZ oder bei Facebook überhaupt nicht. Bei Facebook sind Sie in ein sogenanntes Template integriert, in dem Sie genau vorgeschrieben bekommen, wie Sie was zu machen haben. Die Darstellung, die Sie dort machen können, ist meist textliche Art, die so ästhetisch geht gar nichts. Deswegen ist sozusagen eigentlich MySpace der Raum, wo Sie richtig sehen können, ästhetisch, was jemand sozusagen von sich hält, wie er sich in der Welt als Selbstdarsteller wahrnimmt. Und das Mädchen hat es ganz geschickt gemacht und hat sich in einer Weise präsentiert, wo man liebenswürdig, nettes und positives zu ihr sagen kann. Burkhardt sagt, das, was hier passiert, ist eine kulturelle Konstruktion. Es sind nicht die Menschen, die es hier darstellen. Es ist eine öffentlich gemachte Intimität. Und das, was öffentlich gemacht ist, ist zugleich eine Konstruktion. Von der Seite.
Dass man bei Facebook sein Profil nur insofern verändern kann, wenn man vorgegebene Seite hat beschriftet und hier einfach mal
Sie können die ganze Zeit gestalten. Die Art und Weise, Hintergrund oder ob Sie jetzt, was Sie rechts und links machen, haben Sie freie Hand. Sie haben jetzt dann viele gestaltete Möglichkeiten. Bei Facebook haben Sie Kästen, wo Sie Ihre Bilder reinstellen, wo Sie Ihre Chats machen, wo Sie verschiedene Aktivitäten machen, der Raum ist vorgegeben. Sie haben keine Gestaltungsraum in die Seite. Das ist die Struktur eben der Content-Management-Systeme, die heute wissen werden, die Betreibung zum Beispiel, wo das Vergleich war. Das schafft sozusagen eine Form von Typisierung, in der die eigene Initiative, die gestaltete, weggeht. Die haben Sie hier bei MySpace. Wie sieht das früher bei einer Homepage an, wo Sie machen, was Sie wollen? Die Tendenz geht eher, dass man eben vorgefertigte Elemente hat, wo Sie die Inhalte reinbringen, aber eigentlich keinen Einfluss mehr haben auf die Darstellung. Das Gleiche geht zum Beispiel auch bei Selbstdarstellung und Institutionen. Das führt jetzt zu weit. Vergleichen wir jetzt ein anderes Beispiel. Wie gesagt, die Frage ist das jetzt etwas, was intim ist, oder ist das eine Pseudo-Intimität? Betrachten wir mal diesen jungen Mann, der jetzt versucht, sich darzustellen. Wir wissen nicht, ob es authentisch ist. Wir wissen aber, dass das, was er darstellt, ein bestimmtes Bild von ihm abgibt. Er hat sich, alles zeigt nicht, was er auf den Seiten präsentiert hat, weil die Seite jetzt nur. Er hat sich erstmal präsentiert mit Tattoos und hat zunehmend auch in einer Weise mit Alkohol und mit gewaltaffinen Elementen sich präsentiert, parallel gleichzeitig mit immer weniger begleitenden asiatischen Menschen. Das lässt hohe Konnotationen zu, wenn parallel dazu eine Heavy-Metal-Kultur mit mir reinkommt, die durchaus gewaltaffin ist und frauenfeindlich. Das heißt, wenn jetzt jemand in dieser Weise sich darstellt, ist das sehr unvorsichtig. Also in dem Fall hat man für mich mein Beruf recht. Ich weiß nicht, ob es die Person gibt. Ich weiß nicht, ob sie real ist. Es kann sein, dass es eine Kunstfigur ist. Es kann sein, dass diese Person einfach mal testet, wie sie wirkt, wenn sie sich so ins Netz darstellt. Das heißt, es kann sein, dass eine Illusion der Authentizität richtig wirkt. Also wir haben heute mit Spiegelräumen zu tun, mit der Selbstdemonisierung, in denen das Reale und das Virtuelle miteinander sich vermischen. Und deswegen ergibt sich sozusagen in vielfältiger Weise eine neue Ausgangssituation. Ich drehe es mal die Zeit zurück und zeige Ihnen ein Beispiel, dass Jugendliche immer sich von Erwachsenen abgrenzen und in der Sinnsuche finden, dass dies kein neues Thema ist. Ein Beispiel von 1983.
Was ist denn hier los?
Die Kaffeesonne.
Kaffeesonne. Taschenkasten.
Zwei Aspekte. Einmal, es ist schon immer so, dass Kinder und Jugendliche ihren eigenen Raum haben wollen und ihren eigenen Raum brauchen. Und dass sie immer so eine Karte brauchen, dass sie in einer Welt leben, abseits der Realität. Virtualität ist damit auch nichts Neues, sondern eben nur anders. Kommen wir zu diesem wichtigen Aspekt, was eigentlich heute Realität ist. Wenn Sie mal die alten klassischen soziologischen Schulen anschauen, George Herbert Mead, Habermas zum Beispiel, und auch Erikson, aber das ist ja mehr Psychologe, von der soziologischen Seite und dem Interaktionismus, dann werden Sie finden, dass sozusagen die klassische Soziologie davon ausgeht, dass Identität entsteht auf aufgrund der Situation, dass ich selbst, aufgrund der Reaktion des anderen, die nur wollte, I und me, bei me, dass ich ein Spiegel bin, wie die Gesellschaft, mich wie der Spiegel und ich selbst das reflektiere. Und das gegen der Sprache, die beiden entscheidenden Autoren der Soziologie bezogen auf Identitätsforschung. Und was wir heute erleben, ist, dass sozusagen jetzt durch die Netzkulturen eine Neuigkeit erscheint, die nicht ins Schwarze gehört, beziehungsweise wo Sprache ein Teil ist, weil darüber hinaus andere Sachen entstehen. Der wichtige Autor in diesem Kontext, was heute Identität ist, ist für mich Heiner Kolb. Heiner Kolb sagt, dass wir in Zukunft mit Identitätskonzepten zu tun haben, die sehr stark von einem multiplen Tisch geprägt sind. Da gibt es auch eine wunderschöne Geschichte. Ein Jugendlicher wird gefilmt, nachdem er beim Reich war, im Westen Rundfunk, und da Tag und Nacht gerät hat, wird gefragt, was machen Sie denn jetzt, wenn Sie morgen in Ihrer Arbeitsstelle als Lehrling in Mannheim wieder am Schraubstock stehen? Da sagt er, in dieser Welt muss man professionell schizophren sein. Jetzt, wenn ich beim Reich bin, weiß ich nicht, dass ich Lehrling bin. Und morgen, wenn ich Lehrling bin, wieder Lehrling bin, weiß ich nicht, dass ich Schreiber bin. Die Situation sozusagen zu schaffen, dass ich in der jeweiligen Welt authentisch bin, aber parallel gibt es weitere Existenzen. Die Selbstkonstitution ist ein Element der Vermischung verschiedener Fragmente. Die Identität ist damit sozusagen nicht mehr verbunden mit einer Ganzheit, sondern mit verschiedenen Aspekten. Subjekte, Zitat Kolb, erleben sich als Darsteller auf einer gesellschaftlichen Bühne, ohne dass ihnen ein fertiges Drehbuch geliefert wurde. Meine Eltern, meine Kultur, meine Tradition hat ein fertiges Drehbuch geliefert. Mein Vater war Kaufmann und Buchhalter, ich wurde Kaufmann und Buchhalter. Meine Vorfahren lebten vier Generationen, soweit ich das Subjekt verfolgen konnte, in einem Dorf. Und wenn jetzt die Gesellschaft sich verändert hätte, würde ich auch in diesem Dorf wohnen, wäre Kaufmann und Buchhalter. Das heißt, heute entsteht eine Gesellschaft Dynamik, in der ich die Chance habe, etwas zu verändern. Der Einzelne bekommt mehr Verantwortung für das eigene Leben, darf sich inszenieren und damit realisieren. Er kann mit einer Bricolage ausgehenden Erfahrung, die er in der Gesellschaft hat, besonders in den Medien, mit dem von ihm favorisierten Diskurs, der audiovisuell ist, eine neue, eine andere, eine vielfältige, eine Parallelwelt schaffen. Themenbezogene Interaktionen, authentische Selbstrepräsentationen werden gefördert. Eine kontinuierte Präsentation und eine permanente Auseinandersetzung mit dem Selbst ist damit die Bedingung in einer Gesellschaft, dieser Kultur zu leben. Und damit entsteht etwas, was neu ist. Nochmal die Erinnerung. In der alten klassischen Theorie ist Identität die Folge von Wirkungen, die ich auf andere mich präsentiere. Heute kann ich selbst an diesem Bild mitarbeiten. Weiterhin ist das nicht verkehrt, was die alten Soziologen sagen. Aber es wird sozusagen parallel eine Weiterentwicklung so weit gemacht, dass ich in meinem Erzählen, wie ich mich darstelle, zugleich identitätsschaffend bin. Ich kann mich im Netz präsentieren, ich kann mich im Netz sozusagen positionieren und es führt automatisch dazu, dass damit ein Teil meiner Identität von mir selbst in der Bedeutungszusammenhang hergestellt wird. Das ist eine völlig neue Qualität. Das heißt, ich kann sozusagen Stück für Stück mich verdichten, mich mit Fragmenten meiner Identität im Netz positionieren und damit meine Erzählgeschichte erweitern. Das lasse ich mal weg aus Zeitgründen, ist nur eine Bestätigung. Wichtig ist jetzt diese Aussage, die jetzt so ist auch die Elemente, was ist da für Beitrag liebe. Das heißt, das Kontextualisieren meiner Person, das Reflektieren meiner Person, das Wiedererkennen meiner Person, geschieht über Narration, Geschichten erzählen, multimediale Narration, nicht nur mit Sprache, aber auch mit Sprache, aber mit Bildern und Tönen. Deswegen haben wir eine neue Qualität, eine neue Form der Identitätskultur. Das heißt, die Selbstdarstellung und Social Network Science haben die Funktionen der Entwicklung eines fortlaufenden Textes, indem der Einzelne im Kontext seiner Freunde mitschreibt und damit mit die Selbstrepräsentation fördert. Und das Interessante und Spannende ist, dass heute bei Weblogs oder bei Forschung über Weblogs festgestellt wurde, dass viele Weblogs gar nicht gelesen werden. Und da wurde festgestellt von Schmidt, dass interessanterweise die Texte nicht geschrieben werden für einen konkreten Leser, sondern für einen idealisierten Leser. Das heißt, in einer Selbstsuggestion entsteht sozusagen auch die Identität als Spiel mit der Auseinandersetzung eigentlich. Misomedius sagt dazu, dass dieser Raum, der da entsteht, über Selbstnarration sich zu finden, zugleich ein elektronischer Zusatzraum ist und in dem Fall auch zugleich ein sozialer Raum. Das heißt, wir müssen zunehmend bewusst machen, dass die virtuellen Räume genauso wichtig sind wie die sozialen Räume. Das könnte ich auch machen, weil ich ein bisschen auf die Zeit habe. Ich zeige Ihnen hier mal einen kurzen Ausschnitt, wie die Selbstnarration funktioniert.
Believe me. Thank you. I'm just bored after the night. So, I'm doing this as kind of like an art installation.
Ich mache das. Sich vor der Kamera zu präsentieren. Wir wollen noch ein bisschen diskutieren und deswegen habe ich nicht so viel Zeit, das auszuspielen. Das ist ein Video von Lazy Dog. Lazy Dog, ein völlig unbekannter Hip-Hop-Gruppe. Kein Mensch wird jemals hören. Heute Kult im Netz, weil sie sozusagen journalistischerweise dort Hip-Hop präsentieren, einzigartig auf der Schnitttechnik. Es stehen dort Möglichkeiten zur Verfügung, sich darzustellen, sich auszuprobieren. Das Subjekt wird individualisiert und kommt einen eigenen Spannungsraum. Das moderne Subjekt ist Baumeister seines eigenen Netzwerks. Was hat das mit unserer Gesellschaft zu tun? Dazu noch ganz wichtige Folie. Wir leben heute in einer Kultur nicht mehr des Industriekapitalismus, sondern des flexiblen Kapitalismus. Hier kommt es zu Tendenzen, dass Strukturen, die auf Langfristigkeit aufgebaut sind, zunehmend sich auflösen. Richard Sennett hat sich mit dieser Frage intensiv beschäftigt. Anstelle dieser Strukturen entstehen netzartige Gliederungen. Die Veränderung der Arbeits- und Beschäftigungsdimension fördert eine dynamische Prozessorganisation. Komplexität, Unsicherheit, Flexibilitätsanforderungen sowie eben Prozessorganisation werden dadurch gefordert. Das sind völlig andere Qualitäten gefordert im Vergleich dazu, wie das früher in der Zivilkompetenz war. Aspekt 2.0, so eine zentrale These, ist sozusagen die Möglichkeit, über Freizeit- und Alltagskultur die Disposition zu erlernen, der neuronalen Verknüpfung, die notwendig sind, im flexiblen Kapitalismus zu übernehmen. Das heißt, Befähigung zu Kooperation und Beziehung sind die zentralen Aspekte eines Überlebens in einer solchen Gesellschaft. Das bedeutet, dass Loyalität eigentlich keine relevante Größe mehr hat in dieser Kultur. Dienstbereitschaft ist nicht mehr von Relevanz im Vergleich zu früher. Flüchtige Formen von Gemeinsamkeit sind nützlicher als langfristige Verbindungen. Die Freunde, die in nicht festen Beziehungen, werden damit viel wesentlicher bedeutsam. Distanz, oberflächliche Kooperationsbereitschaft sind bessere Panzer im Kampf für die gegenwärtigen Bedingungen. Wer jeweils alle Dinge annimmt, ich habe eine Arbeitsstelle gehört, bis zum Leben arbeiten und ist dann 2 Jahre später arbeitslos, hat ein Problem. Wer glaubt, eine Beziehungspartnerin, ein Beziehungspartner zu finden, das ganze Leben, nach 4 Jahren dieser Trennung, so wird über die Flexibilität der Gesellschaft die notwendige Mobilität zunehmend eine Situation parallel geschaffen, dass der Einzelne in der Lage ist, mit diesen Dimensionen zu leben. Das heißt, die Social Network Science, die computervermittelte sozialen Netzwerke, schaffen eine Strukturierung sozialer Beziehungen, die befähigt, mit dieser Gesellschaft zu leben. Abschließend will ich Ihnen dieses Modell von Krankenwetter ursprünglich entwickelt, mal vermitteln und darstellen, was für eine Qualität hat, eine schwache Beziehung zu haben. Eine starke Beziehung, Liebesbeziehung, sinnliche Beziehung, die in der Stabilität der Verordnung schaffen Sinn, sind sehr zeitintensiv. Und was aber interessant ist, je intensiver Sie eine Beziehung mit einer Person haben, umso weniger Informationen fließen. Das heißt, die Befähigung, zu neuen Informationen zu bekommen, verschließt sich bei zeitintensiven und direkten Beziehungsumfällen. Jetzt gibt es ein Problem, was Heider nennt die verbotene Triade. Wenn A und B eine feste, intensive Beziehung haben, hat B ein Problem, wenn A mit C auch eine feste Beziehung hat. Also gibt es eine Triade zu Konflikten führenden Auseinandersetzungen. Also wird B verhindern, dass A mit C eine Beziehung hat. In einer Kultur, in der Beziehung als Besitz wahrgenommen wird. So ist es bei uns. Wenn aber A eine schwache Beziehung mit C hat, wird B kein Problem haben. Also ist die schwache Beziehung eine Chance, sozusagen parallel zur starken Beziehung Kommunikationskultur zu haben. Jetzt entsteht nach Kranometer die Möglichkeit, dass ich sozusagen aus diesen Dreiecksverhältnissen rausgehe und in weiteren Dreiecksverhältnissen, in denen ich sozusagen eine Brücke schaffe, eine schwache Beziehung und damit in die Möglichkeit gerade, mit anderen sozialen Klassen in Verbindung zu treten. Im Dorf aufgewachsen, wegen der traditionellen Kultur, hatte ich mit denen Verbindung, mit denen mein Vater Verbindung hatte. Mein Vater hatte ein Textilgeschäft, kleines Textilgeschäft in einem Dorf. Ich durfte nur dort Schuhe einkaufen, wo auch diejenigen bei uns eingekauft haben. Ich durfte nur da Schuhe kaufen, wo die auch bei uns Schuhe gekauft haben. Ich war in ein soziales Netz eingebunden, in einer Verbindlichkeit, mit der ich zu reden hatte, wer zu uns gehört, wer nicht zu uns gehört. In dem Dorf, wo ich aufgewachsen war, gab es natürlich am Zweiten Weltkrieg auch Flüchtlinge, die das damals nannte. Personen, die aus dem Osten kamen, weil sie dort keinen Lebensraum hatten. Und die waren bei uns die Ausländer, die Kranken von 50 Jahren. Die wurden ausgegrenzt, die wurden genauso behandelt wie später andere Migranten. Das heißt, in so einem Netz weiß ich nicht, wo der herkommt, es gibt keine sozialen Unterschiede, es gibt keine sozusagen Ausgrenzung, sondern ich habe die Möglichkeit, die Chance zu kommunizieren in einer Weise, dass disparate Personen, Gruppen, mit denen ich eigentlich keinen Kontakt habe, plötzlich Kommunikationspartner werden. Es entstehen Brückenbeziehungen als Beziehungspfade und überwinden damit Dimensionen, die Vorsitzer aufgrund der sozialen Klasse nicht möglich war. Und zu kleinen Krisen auf der Bündnisebene viel mehr Informationen und ich habe die Chance und die Möglichkeit, ganz schnell Kommunikationskulturen aufzubauen und erlebe Innovation. Und was hier gerade wieder rausgekommen hat, dass man heute Arbeitsstellen nur noch zu 98% über starke Beziehungen hält. Informationen, wo es Arbeit gibt, bekommt man nicht über starke Beziehungen. Weil die starken Beziehungen nicht mehr die Chance geben, einen in den Kontext herzustellen, bezogen auf Identität, Stabilisierung oder insbesondere auf der Befähigung, später arbeiten zu können. Das heißt, der Neuigkeitswert, auch bezogen auf Arbeit, steigt, wenn Beziehungen schwach sind. Wenn sozusagen die Chance gegeben ist, interessante Informationen zu holen, dann bekommt man das für schwache Beziehungen. Abschließend Bourdieu. Bourdieu sagt schon vor längerer Zeit, auch unser Soziologe, dass es zunehmend wichtig ist, welchen Umfang des ökonomischen, kulturellen und symbolischen Kapitals man hat. Und dass dies sozusagen eine wichtige Ausgangsbedingung ist, im Leben zurechtzukommen. Und uns interessiert jetzt insbesondere das symbolische Kapital oder das soziale Kapital. Und da ist die Tendenz und die zentrale Aussage, dass uns soziale Netzwerke symbolisches Kapital zum Ausdruck bringen, indem der Einzelne die Möglichkeit hat, Beziehungsgefäße aufzubauen und damit Ressourcen mobilisieren kann, die Auswirkungen haben, eben für seine Möglichkeit, sich auch als Mensch, als Person zu verkaufen oder in einer Gesellschaft zu integrieren. Das geschieht unbewusst. Und wenn jetzt heute jemand mit WebGD oder Facebook agiert, Facebook ist ja schon so eine Mischung zwischen einem rein privaten Kommunikationsraum und einem Geschäftlichen. Sie sehen es ja viel stärker und LinkedIn viel stärker einen Bereich, wo sie eben auch stark beruflich orientiert sind. Aber wenn jemand die Muster lernt bei SchülerVZ und bei WebGD, wird das problemlos später übertragen können auf andere Netzwerke, also hat die sozusagen entscheidende Möglichkeiten und Chancen der einzelnen, welche in Netzwerken sind, dass er eben mehr Chancen hat als Offline, sich in dieser Gesellschaft zu bewegen und damit sind die schwachen Beziehungen informationstheoretisch die starken Beziehungen. Deswegen ist das, was sozusagen im Netz passiert, eigentlich ganz wichtig und bedeutsam. Wenn Sie tiefer einsteigen wollen, empfehle ich Ihnen ein Buch, was ich mit Jürgen Teich herausgegeben habe, mit anderen Autoren, Web 2.0, Jugend Online, das wird eine ganz gute Herausforderung. Und noch zum Schluss nochmal ein kleines Wort. Ja, ich habe so ein bisschen Zeit jetzt.